So, und wie immer gibt es natürlich nach der Analyse, die wir euch ja schon präsentiert haben am Anfang der Woche, auch die Fahrernoten. Und zwar zum großen Preis von Österreich am Red Bull Ring und wie immer alle 22 Fahrer in der Bewertung. Und wir hangeln uns von hinten in der Konstrukteurs-WM nach ganz oben. Und natürlich die Bewertungen immer auf der basiert auf der tatsächlichen Leistung der Fahrer, natürlich nicht einfach in welcher Reihenfolge sie ins Ziel gekommen wären, das ist ja witzlos. Und in der Mitte gibt es wie immer ein kleines Quiz. Wir stellen uns gegenseitig eine Formel 1 Wissensfrage. Ihr könnt gerne mitraten und uns dann in den Kommentaren schreiben, ob ihr es gewusst hättet oder nicht. Und damit würde ich sagen, auf geht's.
Let's go.
Und wir starten mit Cadillac. Platz 11, 0 Punkte, auch weiterhin weit sind sie tatsächlich auch nicht gekommen im Grand Prix. Sowohl Sergio Perez als auch Valtteri Bottas mussten sehr, sehr früh ihre Autos abstellen. Ja, Sergio Perez 19. in der Quali und dann im Rennen ausgeschieden sehr früh. Valtteri Bottas 20. in der Quali. Beide eigentlich profitiert davon, dass Aston Martin halt noch schlechter ist. Sind sogar relativ nah an den Williams dran gewesen. Ja, aber also Perez hat zum Beispiel auch Albert überholt auf der Strecke, noch bevor er ausgeschieden ist. Aber die sind selber total am Rumgurken. Also wirklich gut ist was anderes. Und um es kurz zu machen, sowohl Dave als auch ich haben uns dazu entschlossen, aufgrund der des frühen Ausscheidens und der Tatsache, dass sie da so ein bisschen nirgendwo auch sich qualifiziert haben. Aston Martin ist keine Konkurrenz, nach vorne sind sie zwar nah dran, aber was willst du da großartig sagen? Wir werden dieses Rennen tatsächlich nicht, ja, deswegen, ihr kennt das Spiel, wenn ihr schon länger da seid, keine Bewertung. Das Rennen wird auch nicht sozusagen in den Pool durch den dann Gesamtpunktzahl geteilt wird, reingenommen. Das heißt, das wirkt sich jetzt also weder positiv noch negativ aus. Und damit sind wir tatsächlich schon bei Aston Martin. Die haben einen Punkt. Auch da ist aber tatsächlich nur ein Auto ins Ziel gekommen. Ja, also vier Autos haben wir jetzt im Prinzip schon gecovert und davon ist nur Fernando Alonso ins Ziel gekommen. Wie sieht es von der Quali und von der Rennplatzierung aus? Alonso ist 21. geworden. Sprich, heißt nichts anderes, hat nur seinen Teamkollegen geschlagen, das war aber auch zu erwarten, 18. dann im Rennen, aber da sind ja dann auch andere ausgeschieden, somit ist er faktisch Letzter geworden. Ja, und Lance Stroll, ja, wieder mal als Letzter qualifiziert, im Rennen dann ausgeschieden konnte, tatsächlich nicht wirklich was dafür und ist tatsächlich auch weit genug gekommen, als dass wir beide uns dazu entschieden haben, auch beiden Punkten zu geben, Dave, und Mensch, damit legen wir jetzt mal so richtig los. Was sind dann Punkte für die beiden Aston Martin-Fahrer?
Da können wir mal Punkte vergeben, das ist doch schön. Ich gebe Fernando Alonso für dieses Wochenende durchschnittliche 5 Punkte. Was soll der arme Hund da groß machen? Ja, das Auto ist nach wie vor hoffnungslos am Hinterherfahren. Es ist total unterlegen. Man hofft und betet und setzt jetzt einfach alles auf die Upgrades. Die sollen bereits in Ungarn dann kommen, ja, also noch vor der Sommerpause.
Bereits.
Naja, man hat ja nicht gewusst, ob sie
kommen eigentlich, ne?
Man wusste nicht, ob es halt vor oder nach der Sommerpause kommt, deswegen bereits, ja, aber gut. Wie gesagt, Alonso 5 Punkte, Stroll kriegt von mir 4 Punkte, der war ein Ticken schlechter im Qualifying, hast du es gesagt, hinter Alonso im Rennen. Er ist dann mit einem Batteriedefekt ausgeschieden, er wurde an die Box beordert und konnte dann nicht mehr weiterfahren. Immerhin ein bisschen mehr als die Halbzeit hat er dann geschafft, hat da jetzt aber auch keine Akzente gesetzt, nichts Großartiges gezeigt, einfach. Was willst du denn mit der Karre auch machen? Ja,
kannst
also
du auch nicht machen,
sehr, sehr gebrauchtes Wochenende für Aston Martin. Und bevor wir das jetzt zu sehr in die Länge ziehen, diesen Talk of Shame, sage ich jetzt mal, sag du einmal deine Punkte und wir gucken dann schnellstens weiter.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also ich gebe tatsächlich die gleiche Punktzahl wie du, Dave. Und einziges, was ich noch adden kann, ist, dass halt Fernando Alonso auch nicht den allergrößten Tag hatte. Er hat dann auch in der Pitlane das,
da war er der Schnellste, immerhin.
Da war der Schnellste, ja. Also hat sich wahrscheinlich dann gedacht, immerhin da will ich der Schnellste sein, wenn ich sonst so nichts reisen kann, ja.
Na.
Schade, schade. Ich bin wirklich gespannt, was die Upgrades bringen. Wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Also Aston Martin wird dann nicht plötzlich ein Top-Team sein oder im Mittelfeld rumfahren.
Mike Craig sagt, sie wollen in die Punkte fahren ab dann, aber naja.
Ja, vielleicht ist es ja wirklich ein Riesen-Upgrade-Paket, also sie haben jetzt auch tatsächlich relativ lang sich Zeit gelassen, also Alien Nu ist alles zuzutrauen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich, bin nicht so optimistisch, aber ich lasse mich gerne als andere belehren. Es gibt ja den einen oder anderen Alonso-Fan vor allem bei uns in den Kommentarspalten.
Mich auch.
Ich hoffe ihr könnt euch freuen. Wir sind natürlich, ja, im Prinzip sind wir alle Alonso-Fans, das stimmt. Also schauen wir mal auf Ungarn, ja. Ist ja tatsächlich auch ein Kurs, wo man auch mit einem Auto, das nicht so gut läuft, mal ein bisschen Bäume ausreißen kann. Ein gewisser Damon Hill hat das ja 1997 gemacht und wäre sogar fast Sieger gewesen im Arrows dann. Das war
mit einem Yamaha-Motor war das noch, oder? Also völlig wild.
Spannende Geschichte und im Prinzip nur durch einen Defekt dann nicht Erster geworden. Das war schon absolut legendär. Also ein Alonso würde ich das zutrauen, wenn die Aston Martin Upgrades zünden. Das wäre doch mal eine Story, eine Comeback-Story, ganz nach unserem Geschmack.
Hammer.
Aber jetzt springen wir zu Audi, die sind Neunter in der Konstrukteurs-WM, haben auch nur 2 Pünktchen und gefühlt müssten die schon etliche mehr auf dem Konto haben, denn die ja, meandern ja immer so um die Punkte rum in der Quali und dann auch im Rennen. Und auch diesmal war es gar nicht mal so anders. Aber auch wieder hat es nicht richtig gereicht. Ja? Nico Hülkenberg 14. in der Quali, 12. im Rennen und Gabriel Bortoleto. Und das muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Der ist immer ganz nah dran am Hülkenberg und manchmal auch vor ihm. Und so tatsächlich auch in Österreich 12. in der Quali, damit 2 Plätze vor Hülkenberg und Elfter dann im Rennen. Und man muss auch sagen, die waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs, aber im Endeffekt hat es Bortoleto richtig gut gemacht. Ich bin sehr gespannt auf deine Punktzahl.
Die sind nicht so spannend, die Punkte leider. Even Stevens bei mir, beide Piloten erhalten 7 Punkte. Das ist gut. Ja, haben beide eine gute Leistung gezeigt. Der Audi hat sich auch stark verbessert gezeigt in Österreich. Das
Ja,
muss man natürlich
kamen
dazu sagen.
Upgrades.
Trotzdem hat es leider wieder nicht für Punkte gereicht. Die Racing Bulls waren stärker, schneller, beide Piloten dort auch einfach noch ein Ticken besser, ja. Also Audi schnuppert an den Punkten, aber es dauert noch ein bisschen, bis sie dann ihr Punktekonto aufstocken können, ja. Vielleicht fährt Hülkenberg ja in Silverstone wieder aufs Podium, wie letztes Jahr in Sauber damals noch, ja. Aber in Österreich haben beide eine gute, solide Leistung gezeigt. Meines Erachtens nach, auch wenn Bortoleto da immer ja, eine kleine Nasenspitze vor Hülkenberg war, eigentlich waren sie gleichwertig, ja, immer in der Nähe voneinander, im Prinzip auf Augenhöhe unterwegs. Deswegen kann man argumentieren, dass sie beide gleich viele Punkte kriegen, auch wenn du, glaube ich, unterschiedlicher Meinung bist.
Ja, aber nicht wirklich sehr, denn ich gebe Hülkenberg auch 7 Punkte, aber Gabriel Bortoleto 8, denn er war dann auch insgesamt dann doch aus meiner Sicht das Pünktchen dann besser, dass ich ihm dann auch sehr gerne mehr gebe als Hülkenberg. Wenn wir mal rausschauen, also in der Quali, da war er tatsächlich, naja, zweieinhalb Zehntel, lass es sein, ja, war er schneller in der entscheidenden Runde in Q2 als Nico Hülkenberg. Das ist jetzt auch nicht ganz wenig und im Rennen, naja gut, also man hat unterschiedliche Strategien gefahren, deswegen will ich das jetzt auch nicht überbewerten, aber den Hülkenberg musste halt erstmal schlagen und ich finde, da hat er tatsächlich dann einen guten Job gemacht und dementsprechend gebe ich ihm die 8 Punkte. Darf er nicht
Fair enough.
vergessen, er ist ein Frischling, es ist die erste Saison für ihn, nee, die zweite Saison, ne, die zweite, er war ja schon letztes Jahr auch dabei. Ja,
Korrekt.
also was. Also bei so vielen Rookies kann man das schon mal aus,
Zeitraumkontinuum.
ins Schleudern kommen, ja,
Ja.
aber nichtsdestotrotz, also er ist ein Frischling und ja, ich denke mal, da ist auch jetzt vieles im Umbruch nochmal stärker begriffen, auch wenn das Team an und für sich nicht geändert hat und im Endeffekt ein neuer Name drauf, aber ja, ein Hülkenberg ist ein Hülkenberg, ne? Der hat schon sehr, sehr oft gezeigt, dass er eigentlich ja, in die 1B-Kategorie irgendwo schon reingehört in der Formel 1. Und ja, viele können auch nicht ganz verstehen, ne? Mit ein bisschen mehr Glück wäre er wahrscheinlich bei einem absoluten Top-Team auch mal gelandet und hätte dann vielleicht schon das ein oder andere Podium und Sieg, ja, fehlt ihm ja auch noch jetzt aktuell mehr auf dem Konto. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber Bortoleto macht einen super Job und ich bin gespannt, wie sich der entwickelt. Also an guten Rookies mangelt es auf jeden Fall nicht. Und wir kommen auch noch gleich zu einigen weiteren, aber erstmal zu 2 Routiniers bei Williams. Und zwar hat Williams 11 Punkte auf dem Konto und ist es schon eine Weile her, glaube ich, dass sie Punkte geholt haben in dieser Saison. Es wundert manchmal, dass es schon 11 sind, ja, weil so gefühlt sind sie, also irgendwie so andersrum als bei Audi, aber ja, gefühlt ist Williams ganz oft irgendwie weit von Punkten weg. Dann ab und zu passt irgendwie mal alles zusammen. Weihnachten, Neujahr und die Geburtstage der beiden Fahrer wahrscheinlich fallen irgendwie auf den gleichen Tag gefühlt. Und dann passiert halt was Tolles und das war aber nicht der Fall in Österreich. Sainz, 17. in der Quali und dann im Rennen ausgeschieden. Da war dann plötzlich auf der Zielgeraden Schluss. Das war ja, schade mit anzuschauen. Er war eigentlich schon wieder drauf und dran, da wieder unverhältnismäßig viel aus dem Auto rauszuholen. Alex Albon, habe ich so das Gefühl, wenn es halt mit dem Auto nicht läuft, er kann dann irgendwie weniger oft Wunder irgendwie bewirken als ein Carlos Sainz. Ja, an für sich auch ein starker Fahrer, aber halt 18. der Quali und 17. im Rennen dann geworden. Vor Alonso ist vom Perez kassiert worden, bevor der ausgeschieden ist. Wenn die nicht ständig ihre Bremsen abfackeln würden, irgendwie so gefühlt alle paar Runden bei den Cadillacs, das ist ja echt eine Seuche aktuell, da wäre er wahrscheinlich dann auch trotzdem letzter und hinter Perez ins Ziel gekommen. Spekulation, aber nicht Spekulation, sind jetzt unsere Pünktchen und Dave macht natürlich wie immer den Anfang.
Ja, weil ich schon so gut drin bin, gibt es auch da nochmal Even Stevens. Allerdings für beide Piloten jeweils 6 Pünktchen von mir. Ich habe da nicht viel Ja, großartiges erkannt, ja, leicht überdurchschnittliche Wertung daher. Carlos Sainz war gut unterwegs, du hast es gesagt, er war auf einem ja, guten Weg, da wieder vielleicht ein Ergebnis rauszuholen, was das Auto gar nicht verdient hat. Ja, es ist tatsächlich leider auch schlecht. Ja. Also Williams fällt im Entwicklungsrennen zurückgefühlt. Sie haben ja große Probleme mit dem Gewicht, ja, genau wie Aston Martin, genau wie Red Bull. Und man hat jetzt bei Red Bull, dann erzählen wir später nochmal ausführlicher wahrscheinlich, aber in Österreich hat man bei Red Bull sehr gut gesehen, was es helfen kann, wenn man ein bisschen Gewicht los wird. Ja. Es kamen neue Teile an den Red Bull, aber es kam auch viel Gewicht runter. Und das hat einen enormen ja, Leistungssprung bewirkt. Das muss Williams auch schaffen, da sind sie gerade dabei. Es gibt allerdings auch hinter den Kulissen, City Season ist ja eh in vollem Gange, gibt es tatsächlich Gerüchte um beide Piloten, die vielleicht wechseln wollen, weil sie langsam den Glauben an das Projekt verlieren. Das wäre natürlich fatal, ja, wenn intern dann der Rückhalt schon zu bröckeln beginnt, ja, von den Piloten gegenüber ihrem Team. Das wäre zwar böse und übel. Andererseits kann man es ihnen auch nicht verübeln, ja, weil Williams ja, tritt auf der Stelle und fällt damit leistungsmäßig und ergebnistechnisch auch weiter zurück. Die können von Glück reden, dass Audi da ihre eigentlich guten Leistungen noch nicht in mehr Punkte umgemünzt hat bisher. Das wird aber wahrscheinlich auch noch kommen. Dann fährt halt Williams dann mit Cadillac und Aston Martin da ganz hinten um die rote Laterne rum, was sie ja de facto in Österreich schon getan haben, aber dann auch in der Konstrukteurswertung, denke ich, das ist nicht das Jahr 26, auf das sie alle gehofft haben bei Williams. Auch wir nicht. Wir dachten, Williams kann jetzt richtig vorne angreifen. Sie haben alles auf diese Karte Reglement-Umsturz da gesetzt. Und es ist total nach hinten losgegangen bisher. Das ist wirklich bitter. Kann gut sein, dass beide Piloten da auch mit Motivationsproblemen irgendwie ein bisschen zu kämpfen haben und vielleicht deshalb nicht ja, auf Top-Niveau unterwegs sind. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Das war von Carlos Sainz und von Alex Albon meiner Meinung nach eine okay Leistung, aber mehr auch nicht.
Ja, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Also es wäre ja auch verständlich, wenn da die Motivationsprobleme dann Einzug halten. Wir haben es bei Lewis Hamilton ja auch in der Mercedes-Zeit an der einen oder anderen Stelle oder ganz extrem letztes Jahr bei Ferrari gesehen. Also wenn da langanhaltend irgendwie Dinge nicht zusammenpassen, dann muss man halt, also dann tut man sich schwer, da irgendwie nochmal alles rauszuholen. Aber das sind halt dann die Probleme, die man als Spitzensportler hat. Und sie werden gut vergütet. Ich denke, ja, sie werden die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Carlos Sainz wird ja mit Audi in Verbindung gebracht. Da ist ja über seinen Vater da die Connection auf jeden Fall am Start. Sehr erfolgreich da auch in der WRC unterwegs gewesen. Und Alex Albon, da bin ich echt mal gespannt, also zu wem der dann eher geht. Aber er ist natürlich schon auch ein Fahrer mit Klasse. Und es sind ja auch ein paar Leute dabei, die perspektivisch dann die Segel streichen. Wir sehen Fernando Alonso, wir sehen zum Beispiel auch einen Valtteri Bottas. Ja, auch ein Perez wird jetzt nicht ewig dabei sein. Also da Ocon wird ja auch immer mal wieder angezählt. Behrmann vielleicht dann irgendwann zu Ferrari. Also wenn es nicht nächste Saison klappt, man kann ja auch Gespräche führen über 28, 29. Und je nachdem, wie es dann bei Williams weitergeht, man muss halt jetzt schauen, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringt. Also Carlos Sainz gebe ich trotzdem einen Punkt mehr. Habe jetzt lang um den Heißbrei rumgeredet. Alex Albon kriegt 6 und Carlos Sainz 7. Ganz einfach deswegen, weil Carlos Sainz 3 Zehntel schneller war in der Quali knapp als Alex Albon, auch im Rennen auf jeden Fall den besseren Eindruck bei mir hinterlassen hat.
Sorry, nass,
und
ja.
Da sprechen wir dann jetzt nicht mehr über Williams, sondern über Haas. Mit 21 Punkten Esteban Ocon 15. in der Quali, 16. im Rennen. Und Oli Behrmann ist mal ja endlich wieder ein bisschen besser unterwegs als Ocon. Hat sich schwer getan, die letzten Rennen. Der Haas läuft aber auch nicht mehr so gut, ist im Entwicklungsrennen auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Behrmann 13. Quali, 14. im Rennen. Und Dave, du gibst welche Punkte?
Ich gebe folgende Punkte. Esteban Ocon kriegt von mir 6 Punkte. Oli Behrmann habe ich einen Hauch besser gesehen, dem gebe ich 7. Und ja, du hast es gerade schon angedeutet, Haas, ganz ähnlich wie Williams, gerät da ein bisschen ins Hintertreffen, was die Entwicklungsarbeit angeht. Dementsprechend tun sie sich auch beide schwer, in die Nähe der richtigen Punkte vorzufahren. Ja. Bei uns gibt es da immer welche, es sei denn, man fällt sehr früh aus wie die Cadillac, aber in der Regel kriegt bei uns ja dann jeder Punkte. Ja, Oli Behrmann war der bessere Pilot, endlich mal wieder, nachdem er eigentlich Esteban Ocon da letzte Saison ziemlich komplett dominiert hat und auch zu Beginn diesen Jahres deutlich der bessere Pilot war. War es jetzt in den letzten Rennen eher so ein bisschen so, dass Oli Behrmann da den anderen einen Bock drin hatte. Esteban Ocon kam wieder ein bisschen auf und hatte da Oberhand gefühlt, aber das war in Österreich jetzt wieder anders. Also das Pendel schlägt da munter hin und her zwischen den beiden Haas-Piloten. Trotzdem ranken sie sich ja da in ähnlichen Regionen, ja, kämpfen um die gleichen Plätze, 13, 14, 15 rum, so das graue hintere Mittelfeld, wo man einfach, ja, mehr oder weniger nur darum fährt, nicht Letzter zu werden. Das ist auch für die beiden natürlich keine leichte Situation. Aber auch da muss man sich dann eben hervortun und zumindest den Teamkollegen deutlich schlagen. Das versuchen beide, das ist Olli Bärmann jetzt vielleicht nicht so super deutlich, aber immerhin ist es ihm gelungen, ja, an diesem Wochenende. Daher gebe ich Olli Bärmann einen Punkt mehr, Esteban Ocon 6, Olli Bärmann 7 und du siehst es ganz ähnlich diesmal.
Vergleichsweise, ja. Ich sehe den Unterschied ein bisschen größer. Ich habe am Ende Bärmann 7 und Ocon 5 gegeben. Bärmann hatte ja dann eine Runde nur Rückstand, Ocon 2 an der Zahl. Ansonsten in der Quali waren sie relativ nah beieinander. Am Ende, naja, wohl, Bärmann war doch auch 3/10 dazwischen. Also insgesamt dann, auch wenn die Positionen es nicht ganz widerspiegeln, finde ich, war Bärmann diese 2 Punkte besser als Ocon. Aber das könnt ihr gerne anders sehen. Also je nachdem, ne, ihr müsst ja nicht mit uns übereinstimmen. Unser Wort ist hier nicht gesetzt. Das ist einfach nur unsere Meinung, die wir versuchen, so gut wie möglich zu begründen und in den Kommentaren. Ja. Deswegen sind sie ja da. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Bleibt natürlich respektvoll und wir sind super interessiert, wie es bei euch ausschaut. Da
sind wir? Was sagen? Ich habe noch eine Meldung, ja, ich sehe es nämlich gerade, Esteban Ocon soll nur vielleicht ergänzen, der war hinten raus auf einem ewig langen Stint auf harten Reifen unterwegs, ja, da hat man vielleicht noch einen Safety Car gehofft, der ist auf Medium gefahren und hat dann in Runde 33 einen Satz harter Reifen aufgezogen, ist damit durchgefahren bis zum Ende, also 47 Runden auf einem Reifensatz bei der Hitze, da sind ihm 100 Pro die Reifen am Ende dann eingegangen. Ja, ich habe es zwar nicht mehr so richtig präsent in Erinnerung, aber da haben wir unsere Helferlein. Die Pirelli-Reifentabelle ist da immer ein guter Indikator dafür. Also gut, dass ich nochmal drauf geschaut habe. Ja, aber ich glaube, es ändert nichts an der Punktzahl. Es ist halt, wie es ist. Beide haben es probiert, über die Strategie dann auch unterschiedlich anzugehen. Und es hat bei beiden nicht so richtig funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Bärmann hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit dem VSC. Da war er ein bisschen besser gestellt sozusagen als Ocon, hatte aber dafür auch einen schlechten Start. Ocon dafür einen richtig guten. Er ist ja am Anfang relativ weit nach vorne gekommen. Es ist schwierig zu bewerten. Ne? Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Ding, aber ja, ich kann natürlich auch verstehen, wenn ihr das anders sehen solltet. Und grundsätzlich haben aber alle bei Haas gesagt, das Auto ist einfach zu langsam. Man muss schauen, dass man das in ein Fenster bringt, dass dann wieder um Punkte mitkämpfen kann. Und ihr wisst, es ist wirklich schwierig, aktuell um Punkte zu kämpfen, denn wenn alle Top-Teams, haben sich Mercedes, McLaren, Red Bull und Ferrari in die Punkte kommen, dann gibt es nur noch 2 Slots. Und momentan sind die Racing Bulls extrem stark und machen das unter sich aus und vor allem, und deswegen kommen wir jetzt am besten auch zu den Racing Bulls, die sind nämlich das nächste Team, über das wir reden, haben sie auch 2 Fahrer in wirklich guter Form. 44 Punkte haben sie, also über doppelt oder ja, ein Punkt mehr als doppelt so viel als eben die gerade genannten Haas. Und Liam Lawson ist 9. in der Quali und 9. im Rennen geworden und Arvid Lindler 10. in der Quali und 10. im Rennen, und die sind schon seit einiger Zeit mehr oder weniger im Formationsflug unterwegs und haben jetzt fleißig doppelt Punkte gesammelt, immer so die letzten 2 Plätze, so mehr oder weniger, die es dann in Punkten zu holen gibt. Und ich weiß, dass es viele von euch gibt, und das soll jetzt keine Kritik sein oder irgendwie Besserwisserei, die Lawson nicht zugetraut haben, dass er wirklich ein guter Fahrer ist, sondern das oft auf so externe glückliche Umstände geführt haben. Und ja, er hat ja momentan anscheinend mit dem Racing Bulls, sowohl Lindbergh als auch Lawson, ein Auto, das dann schon nach vorne nichts mehr zu melden hat. Also in Richtung Top-Teams haben die überhaupt nichts mehr. Das sind die Abstände regelmäßig sehr, sehr groß zum letzten Top-Team-Fahrer, der da vorne so rumfährt. In dem Fall war es dann Charles Leclerc. Aber nach hinten haben sie es eigentlich auch ganz gut im Griff. Und deswegen kann man sagen, so Best of the Rest sind sie schon relativ deutlich wahrscheinlich, je nach Strecke auch. Manchmal ist es auch knapper, manchmal sind die Audis auch sogar relativ nah dran. Aber sie fahren konstant stark und sie sind auch konstant relativ nah beieinander, und Lindblad vor allem war sehr nah dran, sowohl in der Quali als auch dann im Rennen natürlich über die Renndistanz. Das sieht man, dass Lawson einfach die größere Erfahrung hat, dass da einfach noch ein bisschen mehr dahinter steckt, aber tolle Leistung wieder von Lindblad, und bin gespannt, was du gibst. Also für mich war das auf jeden Fall eine schöne Leistung von beiden.
Das war eine sehr gute Leistung von beiden und deswegen gibt es auch von mir sehr gute 8 Punkte, sowohl für Liam Lawson als auch für Arvid Lindblad.
Salomonisch werden heute die Punkte geteilt bei der FIA.
Ja, naja, also ich sehe die ganzen Teamkollegen da auch wirklich auf Augenhöhe, denen ich entsprechende Punkte gebe. Deswegen ist das meiner Meinung nach auch ganz gerechtfertigt, aber es darf ja jeder anderer Meinung sein. Das ist ja völlig in Ordnung. Du wirst ja gleich deine Punkte vergeben und erklären. Ich versuch's mal bei mir. Also, wie gesagt, beide erneut mit einem sehr guten Ergebnis, Doppelpunkte geholt für die Racing Bulls. Ich glaube, sie haben einen teaminternen Rekord aufgestellt damit. Da habe ich irgendwas im Hinterkopf über alle Namensgebungen hinweg. Das gute alte Minardi-Team, wie wir es ja oft nennen. Sie haben es noch nie geschafft, ich glaube, 4 oder 5 Mal hintereinander doppelt zu punkten. Das haben sie jetzt
Stark, ja.
tatsächlich geholt. Und ja, muss man wirklich schaffen, gerade mit einem Rookie im Cockpit. Arvid Lindblad, er fährt ähnlich schnell wie Liam Lawson und genauso fehlerfrei, ja, in den letzten Rennen. Das rechne ich beiden hoch an. In unserer Community gibt es da zwei Lager. Die einen sagen, ja, der Arvid Lindblad ist halt so gut, deswegen kann er da mitfahren. Die anderen sagen, ja, der Lawson ist eigentlich so schlecht, dass sie mein Rookie da auf Augenhöhe schon rumfährt. Kann man beides natürlich so sehen und verargumentieren. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es fantastisch, dass beide da so konstant gegeneinander kämpfen, ja, auch einander betteln hier und da mal, aber dass da niemand irgendwie dumme Fehler macht oder eben solche wertvollen Punkte wegwirft, ja. Das haben wir ja schon öfter gesehen, natürlich gerade wenn Rookies da ein bisschen übermütig werden und ja, irgendwie sich denken, ja, jetzt habe ich ein super Ergebnis hier gerade, ich kann vielleicht noch besser werden, dann starten sie irgendwie ein dummes Überholmanöver noch und dann geht's schief oder die drehen sich irgendwo, weil sie in der schnellste Runde fahren wollen, irgend sowas. Ich glaube, auch die neue Teamführung bei den Racing Bulls hat da wirklich alles sehr, sehr gut im Griff. Peter Bayer hat da einen großen Einfluss, Alan Permain ist natürlich auch ein sehr, sehr starker, erfahrener Mann, früher mit Benetton und Renault schon ewig viele Erfolge eingefahren. Ich glaube, da wächst wirklich was Schönes zusammen. Das Auto ist ein gutes, der Motor ist offensichtlich ja auch aus dem Stand sehr, sehr gut geraten und die beiden Jungen, die setzen das wirklich toll um. Es macht richtig Spaß, mit zuzusehen, wie sich das da so entwickelt und wir haben jetzt gerade schon die Community angesprochen, die da auch anderer Meinung ist. Ich möchte gerne einwerfen an dieser Stelle, weil ich gerade schon im Redefluss bin. Wenn ihr der Community noch ein bisschen näher beitreten wollt, als ihr das eh schon tut, denkt vielleicht über eine tolle Kanalmitgliedschaft nach bei uns. Ja, wir haben es lange, lange nicht mehr erwähnt, aber weil wir jetzt nämlich gleich im Anschluss die Community-Folge aufnehmen, es gibt unter anderem einmal im Monat eine exklusive Episode, wo wir eure Fragen exklusiv beantworten. Es gibt darüber hinaus noch andere schöne Vorteile. Klickt einfach mal drauf, dann erfahrt ihr alles und vielleicht denkt ihr mal drüber nach. Alles hilft, was den Kanal hier supportet. Und damit, mein Lieber, übergebe ich an dich, Liam Lawson, Arvid Lindblad, welche Punkte gibst du den beiden so?
Also Argumentation so ist die gleiche wie bei dir. Ich finde es toll, was da zusammenwächst und ich bin das Lager, das sagt, Lindblad ist ein sehr, sehr starker Fahrer. Und ich denke, der wird in den nächsten Jahren auch, wenn er sich gut weiterentwickelt, dann auch auf jeden Fall die Klasse zeigen, dass er irgendwann vielleicht dann mal in ein Top-Team dann aufsteigen kann. Wird definitiv schwierig werden, weil einfach die Leistungsdichte inzwischen so hoch ist im Feld aktuell. Aber man darf gespannt sein. Ich gebe trotzdem Lawson einen Punkt mehr als ihm. Lawson 9, Lindblad 8.
Okay.
Und damit sind wir bei der Hälfte angelangt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir angekommen sind bei einer neuen Folge. Und wir stellen uns hier jeweils eine Formel 1 Wissensfrage. Es steht nach dem siebten Rennen, das war ja dann Barcelona. Nee, was war es denn noch? Ja, ne? Nee.
Doch.
War das letzte Rennen vor, ja, war Barcelona?
Ich glaube.
Ja. Oh, stimmt, hat ja Hamilton gewonnen, genau. Nee, hat Hamilton gewonnen, genau. Und dann, wir kommen schon durcheinander. Jetzt geht es nämlich Schlag auf Schlag.
Durcheinander.
Endlich zum Glück, ja, nachdem wir so viele Formel 1 freie Wochen hatten, aufgrund von Dingen, die wir nicht in der Hand hatten. Aber nach dem siebten Rennen Barcelona statt 5-5, jetzt haben wir das achte Rennen gehabt und dementsprechend entweder weiter Gleichschritt Marsch sozusagen, Dave und ich, und wir beantworten und oder failen bei beiden Fragen oder es trennt sich so ein bisschen dann das Feld. Wer möchte denn zuerst?
Ach, ich mache gern zuerst. Ich habe eine lustige, ich glaube ja, eigentlich eine einfache Frage. Ich bin mal gespannt, ob du es weißt.
Ich bin oft gescheitert bei einfachen.
Ja, mal gucken. Meine Frage hat ausnahmsweise mal überhaupt nichts mit dem Österreich Grand Prix zu tun, auch nichts mit seiner Geschichte. Es ist einfach eine völlig random Frage, die mir beim Gucken gekommen ist. Ich habe es mit meinem Sohnemann geschaut, das Rennen, und dann hat er mich angefangen zu fragen, wer welche Startnummer hat. Und da wusste ich so einige auswendig tatsächlich, aber nicht alle.
Oh Gott.
Und da ist mir was Schönes aufgefallen und das möchte ich gleich in eine Frage an dich umwandeln, mein Lieber.
Oh Gott, jetzt.
Startnummern, ne? Thema Startnummern. Wie viele Piloten im aktuellen Feld, ja, Saison 2026, sind denn mit einer Startnummer unterwegs, die eine Schnapszahl ist?
Oh, ich wusste, dass das jetzt kommt, wie du Startnummern gesagt hast.
Echt? Hast du es gewusst?
Ja,
ihr wisst alle, was eine Schnapszahl ist, ne? Eine
Schnapszahl,
zweistellige
also
Zahl aus 11,
22, genau, also zwei gleiche Zahlen hintereinander.
Also, wie viele Piloten gibt es im aktuellen Feld und wie heißen sie, damit es nicht ganz so einfach wird? Aber ich glaube, das kriegst du hin, das ist machbar, oder? Geh einfach alle mal durch.
Also, Also ich glaube, es gibt keinen mit der 11. Mit der 22, soweit ich weiß auch nicht, 33 war ja Max Verstappen, die hat aber aktuell, hat er ja nicht, ist er wieder zu 3 gegangen. Damit wäre er jetzt, wenn ich nicht jetzt schon irgendwas übersehen habe, Hamilton der Erste mit der 44, Sainz hatte ich 55, 66 gibt es glaube ich nicht, 77 hat Bottas, 88 würde mich wundern, wenn die jemand hat, 99 haben wir auch nicht, also es müssten 3 sein.
Letzte Antwort?
Also 11. Wahrscheinlich hat irgendjemand die 11 oder die 22, aber bei den anderen, wer hat die 11? Hat jemand die 11? Wenn Dave so fragt, ist vielleicht eine Chance, mein Fail zu verhindern, aber 11, 22, 11. Boah, es ist
Ich
halt
kann
sowas,
dir,
was nimmt man so
ich gebe dir
hinnimmt
einen
einfach,
Tipp.
ne?
Ich gebe dir einen Tipp,
Ja.
den kann ich dir geben. Es gibt ein Team in der aktuellen Startaufstellung, da haben zwei Piloten sogar. Also beide Piloten haben eine Schnapszahl.
Ah, warte mal.
Und damit müsstest du es eigentlich hinkriegen, oder?
Ah, Mann. Ja, es ist ein bisschen
Lang,
peinlich,
lang,
aber
lang.
wahrscheinlich ist es, ich glaube, Albon ist es mit der 55, weil
Also Science hat
der
die 55.
50, ja genau. Und Albon, aber der hatte, glaube ich, auch eine Schnapszahl. Das Witzige ist, ich hatte mal in unserem großen im Kreisfragen-Quiz hatte ich eine Frage von Dave, die ging über Schnapszahlen.
Oh
Wir
ja.
waren dann, war Albon auch dabei, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Damals auch Tsunoda, der ist aber nicht mehr dabei.
Ist fies, ne?
Ja. Oh, es ist halt so, dass ich tatsächlich mir aus den Zahlen meistens nichts mache. Also bei manchen weiß ich es halt.
Ich war beim Kartfahren gestern als Alonso unterwegs, übrigens, mit der 14. Sie hat mir kein Glück gebracht.
Also ich muss jetzt sagen, ich wüsste es tatsächlich nicht im Kopf. Also ich bilde mir ein, boah, aber Leclerc hat keine Schnapszahl, oder? Nee, hat er nicht. Nee, warte mal. Oh Gott. Wenn man sich jetzt irgendwie,
Also, liebe
wenn
Community,
sich
ich glaube,
einige von euch an den Kopf fassen gerade.
biegt euch gerade voll Lachen
Ja,
an eurem Bildschirm.
wahrscheinlich. Zu
Ihr
Recht
wisst
auch, zu
wahrscheinlich
Recht
alle.
auch.
Aber Sebastian,
So
haben
blöd
wir
ich
aufs
sehe auch zum
Glatteis
Beispiel, also,
geführt.
ich bilde mir ein, dass es muss eigentlich Albon sein. Ich kann mir jetzt trotzdem, ich weiß trotzdem seine Nummer nicht auswendig. Es würde ja Sinn machen, dass er Tai, also bei, also ich weiß, dass Sainz die 55 hat, aber als Tai, also die haben ja, also hier H ist die Nummer 5, ja, bei den Tais und die schreiben dann als Abkürzung 5 und 5, wenn sie HHH im Chat schreiben wollen, ne, wenn sie das lustig finden. Deswegen habe ich kurz in die Richtung gedacht, aber ich habe ja selber schon vorher gesagt, Sainz 55, das weiß man ja auch. Also da ich jetzt mich dunkel zu erinnern glaube, dass ich in dieser Schnapszahlfrage, die ich Dave gestellt habe, die sehr anders formuliert war, aber da bin ich ja einmal die Schnapszahlen durchgegangen und dann ist mir das gekommen auch, dass ich da Elben drin hatte, würde ich jetzt sagen, dass es auch noch Elben ist. Aber ich weiß nicht, welche Zahl es hat. Also 4 und Elben ist die einzige, wo ich jetzt nicht weiß, was es ist. Wahrscheinlich ist er falsch, aber das ist meine Antwort dann. 4 mit deiner großzügigen Hilfe. Und wenn ich die jetzt nicht, wenn mir das jetzt nicht hilft, dann bin ich selber schuld und habe keinen Punkt verdient.
Du hast keinen Punkt verdient, mein Lieber. Es tut mir leid. Also die
Und wer war es dann?
4 ist tatsächlich richtig grundsätzlich. Aber es ist nicht Alex Albon. Alex Albon hat die Startnummer 23, also knapp vorbei. Es ist Perez. Perez fährt seit jeher mit
Doch,
der 11.
Paris. Oh.
Auch
Ah,
bei
fährt er mit der
Red
11,
Bull
ne?
schon. Es war immer die 11 und die 33 damals. Oder eben 11 und die 1 dann, als Verstappen Weltmeister war.
Ja.
Jetzt ist es eben die 11 und die 77 bei Cadillac, 44 für Hamilton, hast du korrekt gesagt, 55 bei Sainz auch. Und das waren sie dann auch schon.
Eigentlich leicht, ne? Aber wenn man
Ja,
dann den einen
eigentlich.
halt nicht reinkriegt, ne?
Blöd, blöd. Ja,
Ja.
kein
Und
Punkt für dich,
diese
tut mir leid.
Eselsbrücke hat mir dann irgendwie einen Streich gespielt, weil hier der Albon war zwar drin in der Frage, aber wahrscheinlich habe ich den einfach reingenommen, weil er von den Punkten her gepasst hat. Aber ich glaube, die
Na.
Frage damals war irgendwas mit Punkten, keine Ahnung. Wer hat genauso viele Punkte wie
Startnummer,
die
ja, ich
Startnummer
erinnere mich,
seines
da war was,
Teamkollegen. Und das
ja.
war Verstappen mit der 33 und Tsunoda hatte 33 Punkte
Ja,
in seiner letzten Saison bei Red Bull, ja.
genau. Habe ich nämlich falsch beantwortet. Ich glaube, da habe ich nämlich Elben gesagt damals. Irgend sowas war das.
Genau,
Ja.
und das hat mich jetzt
Gut,
irgendwie, ja.
kein Punkt für dich, mein
Egal,
Lieber. Schauen wir mal,
falsch.
ob ich es
Jetzt
besser
kriegst
machen
du
kann.
eine Frage, die mit Österreich zu tun hat. Und Die ist also sicherlich schwieriger auf dem Papier, aber ich stelle sie Dave, weil der immer viel weiß in die Richtung und
Schauen wir mal.
ich glaube, das bekommst du hin. Also, wir haben einige tolle Fahrer aus Österreich tatsächlich, die in die Formel-1-Geschichte eingegangen sind. Unter anderem natürlich die legendären Jochen Rindt und Niki Lauda. Die sind jeweils Weltmeister geworden. Niki Lauda dreimal, Jochen Rindt einmal. Jochen Rindt, da haben wir ja sogar eine Folge bei unserem im Kreis von History-Kanal gemacht. Der einzige Weltmeister, der ja, nach seinem Tod tatsächlich noch Weltmeister geworden ist. Sehr, sehr interessante Geschichte. Schaut da unbedingt rein auf unserem Zweitkanal im Kreis von History. Und dann natürlich, oft unterschätzt, aber tatsächlich von Sachen Grand Prix-Punkten sehr, sehr nah an Niki Lauda dran, war natürlich der legendäre Gerhard Berger, leider nie Formel-1-Weltmeister geworden, aber ein ganz, ganz toller Fahrer. Ja,
Und
aber
toller
jetzt,
Charakter vor allem.
ja, also der ist ja noch weiter noch unter uns, anders als die anderen beiden, ja. Genau, also damit haben wir eben die großen drei, Berger, Lauda und Rindt, und dann gab es aber noch andere, die natürlich deutlich erfolgloser waren. Ich will jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal zwei von vier, die Punkte erzielt haben für Österreich. Es waren nämlich nur vier, die außerhalb von diesen drei Punkte für Österreich überhaupt erzielt haben.
Okay, zwei Namen möchtest du hören?
Ja, es war, also genau, also vier sind im Pool, die außer den genannten schon auch
Okay.
Punkte erzielt haben. Zwei davon will ich wissen. Ich glaube, das kriegst du hin.
Also Alex Woods ist natürlich definitiv einer von denen. Der war lange Testfahrer bei McLaren, ist mit Benetton in der Formel 1 rumgefahren, waren ab und zu auch mal relativ weit vorne dabei. Alex Woods, auch heute noch der Formel 1 verbunden und baut Strecken und so weiter. Toller, toller Typ. Und da muss ich überlegen, ja. Patrick Friesacher gab es noch, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Punkte geholt hat. Christian Kien gab es noch. Der müsste eigentlich Punkte geholt haben, hier und da mal. Auch einer, der wurde auch von Red Bull gefördert, auf jeden Fall, und ist dann auch bei Red Bull Formel 1 gefahren, vorher auch bei Jaguar, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hat es da bei Christian Kien zu Punkten gereicht? Da muss ich mal überlegen. Ich gehe sonst noch mal schnell durch, wenn wir da noch alles hatten. Boah, kommt es wahrscheinlich noch früher. Irgendwelche Fahrer. Hat Helmut Marko Punkte geholt eigentlich in der Formel 1? Ich weiß, dass der
Nope.
sehr erfolgreich in Le Mans in den Sportwagen war,
Ist
Formel
zehnmal,
1.
zehnmal stark, also zehnmal in ein Rennwochenende und davon neunmal gestartet. Das heißt, er hat sich dann nicht qualifiziert bei dem einen Mal, aber hat leider nie Punkte, Podien oder sonstiges geholt, der gute Helmut Marko.
Ja, seine Formel-1-Karriere wurde dann ja je beendet durch diesen schlimmen
Von
Unfall, ne?
einem Stein, der das sein Visier durchbrochen und sein
Nee,
Auge
dann
eben.
lege ich mich fest, Alex Wurz und Christian Klien müssen es sein, ansonsten habe ich verkackt.
Nö, hast du nicht, weil es war tatsächlich alles richtig, was du bisher gesagt hast. Auch Patrick Friesacher hat 30, 3 Punkte
Oh
geholt,
ja,
ja. Christian Kien,
hat er doch.
derer 14. Und dann hast du Alex Woods genannt. Der hat dann tatsächlich von den vier, die außerhalb der großen drei gefahren sind, die meisten Punkte geholt mit 45. Und dann gab es einen, den kanntest du oder den kennst du hundertprozentig auch. Der hat von 91 bis 95 ist der gefahren. 42 Rennen ist er angegangen, 41 davon auch gestartet und ist dann auf 14 WM-Punkte gekommen. Es war natürlich niemand Geringeres als Karl Wendlinger. Also damit haben
Natürlich,
wir diese vier
natürlich.
genannt. Und Dave, wie immer, bei so Geschichtsfragen, die erstmal schwierig klingen, eine sehr gute Figur gemacht hätte sogar, wenn ich hätte. Ich
Okay.
wollte ursprünglich 3 von 4 sagen, dachte mir, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Hab's
Ja,
dann
aber
instant
Karl
bereut, weil
Wendinger
ich mir
hatte
dachte,
ich nicht im
Wurz und
Sinn.
Wurz und Clean hätte ich wahrscheinlich auch noch hinbekommen. Also
Na,
deswegen gute Leistung auf jeden Fall. Hättet ihr es gewusst, schreibt es in die Kommentare und wir machen weiter mit unseren Fahrernoten.
Ja.
Und mit Alpine, ja, die kommen nicht aus Österreich. Übrigens, meine ursprüngliche Frage wäre gewesen, wie viele Formel-1-Teams aus Österreich sind denn in der Geschichte der Formel 1 an den Start gegangen? Die Antwort wäre gewesen, außer Red Bull, kein einziges. Es gab in den 60ern tatsächlich
Okay.
noch die ein oder andere Privatanmeldung, ja, von Privatfahrern unter österreichischer Flagge, aber niemals ein ja, Werksteam oder beziehungsweise ein Konstrukteur, der unter österreichischer Flagge
Schauen an.
reingegangen ist. Also
Wird aber
spannende
mal
Geschichte.
Zeit, weil die Formel-1-Leidenschaft in Österreich ist enorm auf jeden Fall. Wir sehen es auch immer wieder in den Kommentarspalten. Da melden sich viele von euch immer wieder zu Wort. Sehr, sehr schön. Freuen wir uns sehr drüber. Danke dafür auf jeden Fall. Schönen Gruß nach Österreich auf jeden Fall.
Also wenn wir mal irgendwann 20 Millionen Kalan-Mitglieder haben sollten und jeder so einen Fünfer reinhaut, dann könnten wir mal mit so ein bisschen externen Sponsoren schauen, ob das Umkreisfahren-Team in der Formel 1 anmelden unter österreichischer Flagge. Aber ja,
läuft.
Denk mal über deine Kalan-Mitgliedschaft nach, vielleicht ist es ja irgendwann soweit.
Sehr gut.
Also Alpine natürlich französisch, 57 Punkte. Pierre Gasly und Franco Colapinto. Pierre Gasly 11. in der Quali und 13. im Rennen. Und Franco Colapinto ist 16. in der Quali, 15. im Rennen. Das Ganze war dann relativ eindeutig, wie eigentlich meistens, auch wenn Colapinto in den letzten Rennen mal wieder eine ganz gute Figur gezeigt hat. Und dementsprechend gebe ich 7 Punkte für Gasly und 5 für Franco Colapinto. Ja, relativ einfach erklärt. Klassenunterschied ist dann tatsächlich in Österreich mal wieder zu Tage getreten. Und es war ja nicht so, dass Pierre Gasly ein einfaches Rennwochenende hatte. Also, ja.
Viel Pech dabei, ne?
Genau, und Pierre Gasly sagte dann auch noch nach dem Rennen, es gibt einiges für uns, das wir verstehen müssen nach dem Rennen. Das war wahrscheinlich das Schwierigste in der ganzen Saison. Er hat gesagt, er hat es insgesamt schwer gefunden, was Grip und die Autobalance angeht. Und es war sehr, sehr viel Reifenabbau. Er hat dann auch 3 Stops machen müssen, weil die Reifen einfach super schnell abgebaut haben. Dann hat er einen schlechten Rennstart gehabt, weil es ein Problem mit der Power Unit gab, auch auf den Geraden war es sehr, sehr schwierig, haben viele Positionen dann im Verkehr dann auch verloren und ja, selbst in freier Luft, also im Clean Air, hatten sie nicht die Pace. Es war wirklich, wirklich schwierig und ich finde, da hat er eigentlich noch ganz gut was rausgeholt. Ich meine, ja, 13. ist alles andere als gut, aber dann bist du faktisch 3 Plätze von den Punkten weg, hinter diesen noch einige Autos und dann hat er schon ganz gut gemacht und Franco Colapinto, der war tatsächlich dann schon eine ganze Ecke dann auch hinter ihm. Ich muss jetzt hier gerade nochmal schauen auch, wie die Quali-Pace ausschaut. Gasly war da tatsächlich fast eine Sekunde schneller in der entscheidenden Quali-Runde in Q2 als Colapinto. Also das ist schon echt ein Brett. Und dann im Rennen war der Unterschied dann auch, naja, beide innerhalb von einer Runde, wo sie überrundet worden sind, da gab es dann schon bei manch anderen Teamkollegen größere Unterschiede, aber es war auf jeden Fall aus meiner Sicht diese 2-Punkte-Unterschied in unserer Wertung, dann hat es gerechtfertigt und ich glaube, Dave, du siehst es auch so.
Ich sehe es tatsächlich haargenauso in diesem Fall, ja. Auch von mir, Pierre Gasly 7 Punkte, Franco Colapinto kriegt entsprechend 5, ja. Und du hast schon vieles richtig gesagt, es war großes Pech dabei bei Gasly, sonst wäre vielleicht in die Nähe der Punkte gekommen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es hat, also das Auto, ja, der Alpine hat nicht so gut zur Strecke gepasst und Audi war an diesem Wochenende tatsächlich insgesamt besser, ja. Alpine wurde dann nicht nur von den Racing Bulls jetzt sozusagen überholt in Österreich, sondern auch noch von Audi. Mal gucken, ja, da müssen dann auch Schritte ans Auto kommen, Upgrades ans Auto, denn Alpine hat ja ja oftmals in dieser Saison schon sehr gut ausgesehen, da waren sie best of the rest und haben sich dann ja mehr oder weniger mit den Racing Bulls da um die verbleibenden Punkteränge in den Top 10 gekabbelt immer, ja. Jetzt in Österreich sah das doch deutlich anders aus und da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten. Gasly hat immer noch das Beste draus gemacht, obwohl es ein sehr schwieriges Wochenende war. Er war dann ja knapp hinter den Audis und der gute Colapinto, der hatte nur noch Ocon, Albon und den Alonso hinter sich, ja, die dann wirklich mit deutlich schlechterem Material relativ hoffnungslos hinterhergefahren sind. War von Colapinto mal wieder kein tolles Wochenende. Es war so lala, okay, nichts Halbes und nichts Ganzes. Haben wir schon besser gesehen von ihm in diesem Jahr. Und dieses Bessere muss er dann wahrscheinlich auch öfter zeigen, sonst könnte auch sein Posten tatsächlich wackeln. Man bringt ja den ein oder anderen Piloten auch mit Alpine in Verbindung. Und dass sie Gasly hergeben, glaube ich jetzt nicht, zumindest nicht freiwillig.
Nee.
Vielleicht kann man dann, ihr wisst ja wahrscheinlich, Gucci wird da als Sponsor auftreten dann im nächsten Jahr. BWT steigt aus bei Alpine und Gucci wird dann der Hauptsponsor. Vielleicht sind sie dann gar nicht mehr so auf das Geld von Colapinto angewiesen und dementsprechend wird seine Leistung da mehr in den Vordergrund rücken und darüber entscheiden, ob er dann auch im nächsten Jahr noch fahren darf oder nicht. Noch hat er die Rückendeckung von Briatore, da bin ich mir ziemlich sicher, aber wenn da ein anderes Kaliber frei wird, sagen wir mal ein Albon oder ein Sainz sind auf dem Markt, ja, dann wird sicher auch Alpine da die Finger noch ausstrecken. Mal schauen. Auf jeden Fall muss Colapinto sich ordentlich ranhalten, damit ihm der Pierre Gasly nicht noch häufiger so um die Ohren fährt, wie er es in Österreich trotz der ganzen Probleme getan hat, erzähle ich.
Ja, und ich finde es auch spannend, dass der de facto Teamchef Lauro Viator, der haut ja immer mal wieder einen raus. In dem Podcast hat er dann gemeint, so, naja, wenn er würde sich wünschen, dass in Argentinien die Formel 1 dann weiter blüht, wenn Colapinto weiterhin für Alpine fährt. Und ansonsten ist es ihm egal. Also es sind schon so Worte da. Das ist dann halt, zeigt man, aus welcher Ära der kommt. Ja, es ist so völlig ungefiltert. Kann man natürlich sehr sympathisch finden. Ich finde es ganz lustig, aber ja, kommt sicherlich jetzt auch nur so semi-gut an, auch wenn es auf dem ersten, beim ersten Hinhören vielleicht pro Argentinien dann war. Aber ja, ist im Sinne so, so kennt man Fravo Briatore. Okay, also wir schauen zu Red Bull. 115 Punkte haben die auf dem Konto. Max Verstappen und Isak Hadjar sind da gefahren, natürlich wie immer. Und Max Verstappen, Fünfter in der Quali, wäre wahrscheinlich auch besser gegangen, wenn das Auto nicht weggeschmissen hätte. Zweiter im Rennen, also sehr, sehr gut gemacht. Gute Recovery da auch. Sehr, sehr stark der Red Bull durch die Upgrades, ja, haben wir auch vorhin drüber geredet. Und da ist Verstappen natürlich dann sofort wieder da. Isak Hadjar, Achter in der Quali und Sechster im Rennen. Und ja, also Max Verstappen eigentlich mit einer super duper Leistung. Ich gebe trotzdem 8 Punkte, weil ich finde, dass ja, also
Kontrovers, kontrovers.
kann man natürlich drüber streiten, inwiefern er das verhindern hätte können, ja, diesen Abflug. Ich bin der Meinung, er hätte es verhindern können. Hat da ein bisschen zu viel gewollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder uns, was ihr dazu denkt. Aber ich will ihm diese 9 Punkte irgendwie nicht ganz geben, beziehungsweise ich kann sie ihm nicht geben. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel, dass er besser als Hatscher war. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das sagt ja auch schon einiges aus, dass Hatscher das Auto auf der Strecke gehalten hat und trotzdem hinter Max Verstappen dann ins Ziel gekommen ist. Also kann man natürlich jetzt sehen, wie man will. Man kann auch drüber diskutieren, ob das jetzt ausreicht, dieser eine Punkt, ja, weil es dann doch 4 Positionen im Rennen sind, die Verstappen besser war und in der Quali 3, obwohl er seine eigentlich schnellste Runde dann gar nicht zu Ende gefahren hat. Was sei es wie sei, ich finde, Hadjar 6 Punkte zu geben, wäre Quatsch. Wie gesagt, die 9 Punkte kann ich persönlich nicht verargumentieren für Verstappen. Nichtsdestotrotz, klasse Rennen von Verstappen. Also das alleine war schon nah an einem 10 von 10 Rennen, was hätte da viel, viel besser machen können. Also hat sich zwischen die Mercedes geschoben, die von der Pace auf jeden Fall die schnellsten waren, ja. Bei Hamilton hätte es vielleicht auch gereicht, aber da haben die Reifen einfach zu stark abgebaut, hat sich tolle Duelle geliefert, auch mit besagtem Hamilton. Das war richtig klasse und ist auch fair, hart, aber fair geblieben, ja. So wie wir es uns eigentlich wünschen. Und das sind so Duelle, die nur bei ganz wenigen Formel-1-Fahrern so intensiv geführt werden können. Kann natürlich dann auch schnell eskalieren, aber wenn es so ist wie in Österreich jetzt am vergangenen Wochenende, dann kann ich persönlich das nur mit der Zunge schnalzen, gutieren und sagen, okay, so muss es sein. Das ist so diese 2021 Vibes der guten Sorte, ja, wo jedes Wochenende ein absolutes Spannungsmonster war und man nie so richtig wusste, macht jetzt Verstappen oder Hamilton, weil ja, jeder irgendwie eine Monsterleistung bringen konnte. Meistens auch beide absolutes Maximum rausgeholt haben und einfach Runden um die anderen gefahren sind. Und alle anderen konnten eigentlich nur noch zuschauen, wie die zwei die WM unter sich ausmachen. Ja, beiden würde ich wünschen, dass es nochmal so eine Neuauflage gibt und dann wäre ich sehr, sehr gespannt, wie die beiden über die Jahre gereift sind und dann die Duelle angehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eigentlich genauso weitergeht wie 21, weil ich glaube 22, wenn die mit den gleichen Autos gefahren wäre, es wäre halt gerade so weitergegangen. Also schön auf jeden Fall und ich freue mich, dass Verstappen ein ordentliches Auto hat. Hadjar, wie gesagt, nah dran, aber es fehlt noch ein bisschen was und das ist ja auch keine Schande, weil so einer Legende neben derer fährt. Dave, was gibst du?
Ah, ich sehe es ein bisschen anders. Ich muss dir auch in 2 Punkten widersprechen, aber alles der Reihe nach.
Gerne.
Ich gebe Max Verstappen 9 Punkte tatsächlich für dieses Rennwochenende. Hadjar, da sind wir uns einig, kriegt eine 7. Ja. Es war ein gutes Wochenende von Hadjar, war ganz okay. Er hat ja in den Top 4 Teams da mitgemischt. Da hat aber meiner Meinung nach das Potenzial nicht so ganz ausgenutzt, was in dem neuen, ja, neu umgebauten Red Bull da jetzt drinsteckt. Das hat Max Verstappen schon deutlich besser sofort extrahieren können. Ja. Ist aber auch keine Schande. Hadjar hat einfach noch lange, lange nicht die Erfahrung eines Max Verstappen. Vielleicht auch nicht die Klasse, ja, wahrscheinlich, ja, muss man dann
Schauen
natürlich
wir
in ein paar
mal.
Jahren erstmal bewerten, aber Verstappen ist natürlich schon ein Monster, wenn es um sowas geht. Und ich glaube schon, dass Hadjar sich jetzt wieder rantasten kann, ja, das muss er auch. Ansonsten sehen wir wieder dieses Bild, das Auto kriegt Upgrades, wird schneller und der Teamkollege von Max Verstappen gerät immer weiter ins Hintertreffen. Das wünsche ich Hadjar nicht, das traue ich ihm auch zu, dass er das eben verhindern kann. Aber in Österreich war es genau das. Hadjar, ich gucke hier ein bisschen rüber, ich habe hier nämlich tatsächlich eine Datenauswertung, was die Pace angeht. Hadjar war der langsamste der Top 4 Piloten und der schnellste am Sonntag war tatsächlich Max Verstappen. Ja. Es waren keine Mercedes-Piloten, die die schnellsten waren.
Also Top 4 Teams meinst du, ne? Weil er ist ja nicht
Top
Top
4
4
Teams
geworden.
meine
Ja,
ich.
genau,
Ja,
okay.
sorry, Top 4 Teams meine ich, genau.
Ja.
Russell und Antonelli waren auf P2 und P3, was das Renntempo angeht, der schnellste im Durchschnitt, ja. Und da werden alle Rundenzeiten exklusive der Runde nach Boxenstopp, glaube ich, genommen, ja. Und da wird ein Durchschnitt errechnet und da war Max Verstappen tatsächlich der schnellste am Sonntag, obwohl er medium hart gefahren ist. Aber der harte Reifen, da kommen wir vor allem bei Ferrari gleich drauf zu sprechen, war scheinbar der beste Rennreifen an diesem Wochenende. All das hat Max Verstappen dann richtig antizipiert und gesehen. Also das Rennen war eine lupenreine 10 von 10, meiner Meinung nach. Punktabzug gibt es trotzdem für den Crash im Qualifying, wobei ich da die Schuld auch so ja, halb bei ihm und halb beim Team sehe. Ja, Max Verstappen geht oder befindet sich auf der letzten, auf der entscheidenden Qualifying-Runde und geht da natürlich volles Risiko. Er will auf die Pole fahren. Das ist sein Anspruch. Das ist natürlich beim Heimrennen von Red Bull dann nochmal ein bisschen wichtiger. Und er vertraut seinem Auto da volle Kanne und attackiert die sehr, sehr schnelle Kurve. Und da hat, das hat Lauren Mekkis bestätigt, ihm das Auto so ein bisschen im Stich gelassen. Es gab einen, na, einigermaßen ominösen, das wurde nicht so ganz verständlich erklärt, es gab einen ominösen, ja, aerodynamischen Abriss, ja, Abrissdrucks einfach, ja. Also plötzlich war da kein Grip mehr und dementsprechend ist das Heck da rumgekommen und Max Verstappen ist eingeschlagen. Zum Glück ist ihm nicht großartig was passiert und das Auto hat auch keinen riesigen Schaden abbekommen, sonst hätte man da am Sonntag nicht so performen können. Also leichter Abzug in der B-Note, ansonsten wäre das wirklich ein lupenreines 10 von 10 Wochenende von Verstappen, meiner Meinung nach. Und eben, ja, nachdem es einen Punktabzug gab für diesen Crash, muss man ihm eigentlich genauso einen Punkt, du hast es schon gesagt, für das tolle Duell mit Hamilton dann am Sonntag drauf addieren. Das war ganz, ganz großes Kino. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das öfter im Rennen zeigen können. Es war ja leider nur diese kurze Phase, aber da waren die Ferrari dann nicht konkurrenzfähig genug. Ich hoffe, das ändert sich im Laufe des Jahres noch ein paar Mal hin und her, denn die beiden da Rad an Rad kämpfen zu sehen, das war boah, wirklich Chefskiss. Und wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, gerade in den Kurven 6, 7, gab es da diese tolle Drohnenkamera, die da mit den Autos eine ganze Zeit lang mitgefahren ist, gewissermaßen. Das hat genau diese Action auch nochmal perfekt in Szene gesetzt. Also das war wirklich, wirklich geil. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, und was ich vorhin nicht gesagt habe, was ich noch ganz spannend fand, ist, dass Fangio in Q1 und Q2 tatsächlich eigentlich fast exakt genauso schnell war wie Max Verstappen. Also im Q1 ein Tausendstel langsamer. Und in Q2 sogar wenige, also 22, 10, 2 Zehntel, 200stel, Entschuldigung, schneller tatsächlich sogar. Also das war schon, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist ein Max Verstappen halt ein Max Verstappen und im Rennen ist es dann halt
Genau.
auch nochmal ein Unterschied. Also nur um das nochmal zu unterstreichen, ist sowohl natürlich ein Beleg dafür, wie stark Max Verstappen ist und wie, ja, ist meistens so in der Formel 1 auf eine Runde kann man es mit Talent sehr, sehr gut schaffen. Ja, ich soll jetzt auch nichts von Hadjar wegnehmen, aber so diese absolute Königsklasse ist das dann halt immer auf jede einzelne Rennrunde umzusetzen,
Na.
möglichst konstant und da ist er noch ein bisschen davon entfernt. Ja, aber dann springen wir mal zu McLaren. Die sind Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft. 159 Punkte haben sie. Und bei denen ist es ja auch immer so ein bisschen Formationsflug. Lando Norris Sechster in der Quali und Siebter im Rennen. Und Oscar Piastri Siebter in der Quali und Vierter im Rennen. Da ist dann die Gap ein bisschen auseinandergegangen. Ich gebe Norris 7. Ja, fand ich solide von ihm. Jetzt aber nicht Richtung sehr gut. Und Piastri hat es auf jeden Fall besser gemacht. Meiner Meinung nach dieses Wochenende. Ich gebe ihm 8. Und wenn man mal so schaut, also entscheidende Runde Q3 waren es im Prinzip auch wieder gleich schnell. Norris 1:06.502. Piastri 1:06.511. Das ist also ist sowieso unglaublich, wie man mit zwei unterschiedlichen Setups, zwei unterschiedlichen Fahrer auf einer Strecke, die dann zwar kurz ist für Formel-1-Verhältnisse, aber das ist natürlich immer noch ein paar Kilometer lang, dann so einen minimalsten Unterschied hat. Also das zeigt einfach, was die Formel-1 für ein irrsinniger Sport ist. Im Rennen ist es dann ein bisschen weiter auseinandergegangen. Piastri ist 10 Sekunden vor Norris ins Ziel gekommen. Also ja. Definitiv ein Testament sozusagen dafür, dass er im Rennen das Ganze besser gemanagt hat, die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und ich bilde mir zwar ein, dass Norris auch einen Boxenstopp dabei hatte, der nicht so hundertprozentig lief, aber ich will da jetzt nichts wegnehmen. Und das war sicherlich dann nicht der einzige Grund. Also schönes Rennen. McLaren hat auf jeden Fall kein Fahrerproblem, sagen wir es mal so. Die Autos, die haben auf jeden Fall nicht das hergegeben, was es gebraucht hätte, um dann eben mit Ferrari, Red Bull und Mercedes mithalten zu können. Am Ende war ja Hadjar auch noch so 3 Sekunden hinter Hamilton, also so schlecht war es von ihm dann auch nicht. Aber die McLaren, bei Norris, jetzt darf ich keinen Blödsinn erzählen, der ist ja hinter Hadjar reingekommen und Piastri hat dann auch vor Hamilton. Also es zeigt schon, dass Piastri da wirklich ein ganz starkes Rennen abgeliefert hat. Und dann schauen wir mal, was Dave sagt.
Und Dave sagte was Ähnliches. Ich gebe Lando Norris allerdings nur 6 Punkte für dieses Rennwochenende und Oscar Piastri kriegt sehr gute 8 von mir, ganz genauso wie du das auch sagst. Ich kann das auch wieder untermauern. Ja? Ich werfe hier wieder einen Blick auf die Auswertung der Renndaten und tatsächlich, beide Piloten von McLaren sind die gleiche Strategie gefahren, medium, hart, hart, haben auch in ähnlichen Runden gestoppt, also plus, minus ein bisschen. Ja?
Ja.
Aber trotzdem, Oscar Piastri war im Rennen drin, über das ganze Rennen gesehen, der fünftschnellste Pilot insgesamt, ja, überhaupt. Vor ihm waren nur Hamilton, beide Mercedes und Verstappen. Lando Norris war dann der siebtschnellste, aber, und das ist entscheidend, Oscar Piastri hatte auf Max Verstappen im Schnitt etwas mehr als 2 Zehntel verloren, ja, und Lando Norris hat auf Oscar Piastri allein genauso viel verloren, also nochmal 2 Zehntel. Das war schon ein relativ großer Unterschied, auch im Rennen eben, ja. Im Qualifying, hast du gesagt, waren sie ja mehr oder weniger gleich auf. Es ist schon ein Indiz irgendwie, dass Lando Norris sich schwer getan hat. Auf einer Strecke, die ihm eigentlich sehr, sehr gut liegt, auch dem McLaren. Es hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht so gut für ihn funktioniert an diesem Wochenende. Deswegen 6 Punkte von mir für Norris und 8 für Piastri und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Dann kommen wir zum vorletzten Team, das natürlich das zweite in der Konstrukteursweltmeisterschaft aktuell ist. Ferrari 204 Punkte, damit das erste das über 200 hatten. Auch das einzige, denn Mercedes hat inzwischen 302. Charles Leclerc, Zweiter in der Quali, Achter im Rennen. Lewis Hamilton, Dritter in der Quali, Fünfter im Rennen. Ich gebe 9 Punkte für Hamilton, 6 für Leclerc, 3 Punkte Unterschied. Vielleicht für manche ein bisschen heftig. Ich finde, Leclerc hat einfach im Rennen kein Land gesehen. Ich fand es stark, dass er da in der Quali dann in Q3 tatsächlich die entscheidende Runde gesetzt hat, die ihn schneller oder vor dann Hamilton platziert hat. Das war super, dass der Leclerc, wie wir ihn uns alle wünschen. Im Rennen war es aber ich will es nicht sagen, blasse Vorstellung, das wird nicht seiner Leistung gerecht. Ja, also er ist ja jetzt kein schlechter Fahrer deswegen, aber verglichen mit Hamilton hat er da einfach viel, viel weniger rausholen können. Er hat momentan Probleme. Ich sage nicht, dass das jetzt reine Formsache ist. Also manchmal, es ist halt ein komplexer Sport, ne? Manchmal, er benutzt ja die neuen Bremsen zum Beispiel, da kommt er anscheinend auch nicht so gut zurecht mit den alten, aber irgendwie auch nicht. Also es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, er hat selber gerade so eine Phase, wo er sich neu ans Auto gewöhnen muss. Lewis Hamilton hat da anscheinend auch, zumindest was die Bremsen angeht, mit seiner ganzen Erfahrung, die er bei Mercedes auch gesammelt hatte und über die ganzen Jahre guten Input gegeben. Für ihn selber funktioniert das auch ganz gut. Man hat ja dann auch gesehen, Lewis Hamilton, wie die Feuerwehr losgelegt, ja. Obwohl er nicht den idealen Start hatte, ist nicht direkt an Charles Leclerc am Start vorbeigekommen, aber dann hat er ihn relativ bald aufgeschnupft und da hat man gesehen, also aktuell ist die Lücke definitiv sehr deutlich zwischen den beiden Fahrern und ich persönlich würde mir natürlich wünschen, ich freue mich natürlich immer, wenn Hamilton eine Topleistung abruft, ja, ich bin ja so ein kleiner Hamilton-Fan, aber ich finde es schade, wenn Charles Leclerc da nicht mithalten kann und er hat auf jeden Fall das Talent, dass er da näher dran ist oder vielleicht hat das auch nicht, also das ist ja das Spannende jetzt, wo Hamilton Formsen mit dem Auto gut funktioniert. Es wäre halt schön, wenn Charles Leclerc selber gut reinfindet, für sich dann auch das Gefühl hat, dass er das Auto gut im Griff hat und da eins mit der Maschine ist. Und wenn dann Hamilton immer noch ihn Rennen für Rennen sozusagen deutlich hinter sich lässt, dann kann man schon sagen, okay, das ist ja der Hamilton-Faktor, der ist dann halt einfach so viel besser. Aktuell kann man das aber nicht sagen, weil Leclerc einfach viele Probleme hat, die er mit sich rumschleppt. Ich wünsche ihm natürlich, dass er da im nächsten Rennen wieder näher rankommt. Ich zweifle so ein bisschen daran, weil, wie gesagt, Silverstone ist so ein bisschen das, was der Red Bull Ring für Max Verstappen ist, bloß eben für Hamilton. Da ist er immer extra klasse und dementsprechend schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also 6 Punkte für Leclerc, 9 für Hamilton. Ferrari hat aber auf jeden Fall ein super starkes Fahrerduo. Wenn sie Leclerc so ein bisschen jetzt das geben, was er braucht, dann werden die noch sehr viel Freude haben. Das ein oder andere Upgrade mehr vielleicht noch weiterentwickeln, dann sind sie an einem Mercedes dran. Letztes Wort noch dazu. Toto Wolff hat gesagt, er wundert sich so ein bisschen, wie Ferrari Upgrade um Upgrade da drauf packen kann. Ja, die hatten ja eine hohe Schlagzahl jetzt in den letzten Rennen. Und er ist der Meinung, die werden jetzt demnächst bald kein Budget mehr haben. Alle Teams haben ja dieses Cost Cap, ja, wo sie nicht drüber kommen dürfen an Ausgaben. Und Toto Wolff, der Mercedes-Teamchef, der vermutet eben, dass Ferrari gerade alles verbrät und gegen Ende der Saison da so im letzten Drittel dann vielleicht keine Kohlen mehr im Feuer hat. Oder keine Kohle mehr im Feuer hat, ja. Und am Ende dem dann die Luft ausgeht. Schauen wir mal. Also, aber jetzt geht es erstmal um Österreich. Dave, was gibst du den beiden?
In diesem Fall sind wir uns tatsächlich nicht so einig, ja. Ich gebe Charles Leclerc gute 7 Punkte, ja, und Lewis Hamilton kriegt von mir sehr gute 8 Punkte. Aber ich habe den Unterschied tatsächlich nicht so groß gesehen und stütze mich da einmal mehr heute auf die Daten. Ich bin heute ein Datenfuchs, ja. Das sind Daten, die haben wir übrigens auch immer zu jedem Rennen parat, aber heute, finde ich, sind sie besonders, ganz gut und veranschaulichen Unterschiede, sehr, sehr brauchbar und nützlich, ja, denn Lewis Hamilton war der schnellere Pilot im Rennen der beiden Ferraris, aber sehr knapp, ja. 3 Hundertstel lag da nur der Unterschied zwischen den beiden. Hamilton viertschnellster, Leclerc sechstschnellster im Rennen. Und der Unterschied war wirklich sehr, sehr überschaubar. Aber die eigentliche Krux war für beide Ferrari-Piloten, dass der SF26 einfach seine Reifen frisst. Ja? Gerade bei diesen heißen Bedingungen. Das war in Barcelona noch ein Glücksfall für Lewis Hamilton, weil in Barcelona, wie sich dann im Rennen rausgestellt hat, die Drei-Stopp-Strategie auch die schnellere war über die Distanz. In Österreich war es nicht so. Ja, da wurde den beiden Ferrari durch den hohen Reifenverschleiß eine Drei-Stopp-Strategie aufgezwungen, mehr oder weniger. Das war aber die schlechtere an diesem Tag. Piloten vorne sind zwei Stopps gefahren und eine ganz besonders dramatische Sache geben die Daten nämlich auch her, dass gerade beim Ferrari oder auf dem Ferrari die Medium-Reifen super schnell super viel Grip verloren haben. Da müsste man jetzt eigentlich mal zeigen, ja, die Kurve, die weicht deutlich von allen anderen ab. Auf den Medium-Reifen, die hatten ja beide Ferraris auch mal drauf, wenn auch dann nur kurz aus eben deutlichen Gründen. Ja. Da ging die Rundenzeit sehr, sehr schnell nach oben. Sie haben eine Sekunde, anderthalb Sekunden verloren nach weniger als 10 Runden, die Reifen dann drauf waren. Auch ein bisschen komisch, ja, weil auf Soft oder auf den harten Reifen war der Verschleiß in Relation zu den anderen Teams vergleichbar oder ganz ähnlich. Ja. Aber auf dem Medium haben beide Ferraris unheimlich viel Rennzeit verloren. Ja. Und das war so ein bisschen die Krux. Hätte man vielleicht Hamilton auf Soft, Hard, Hard irgendwie ins Rennen geschickt von vornherein, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ja. Weiß man nicht. Oder Leclerc natürlich genauso. Ja, wusste man dann eben nicht. Vielleicht hatten sie nicht genug frische Reifen parat oder haben sie es nicht getraut. Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton hatten während des Rennens dann auch mal die Soft-Reifen drauf. Das waren aber gebrauchte. Ja. Also sie hatten ja eh keinen frischen Satz mehr. Vielleicht war das der Grund, warum sie es mit Medium und Hard probiert haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solltet ihr gehört haben, dass der Medium-Reifen definitiv nicht funktioniert hat am Ferrari unter diesen Bedingungen in Österreich. Ja, mal gucken, welche Rückschlüsse und Erkenntnisse die Scuderia daraus zieht. Auf jeden Fall habe ich das Duell der beiden nicht so wahnsinnig deutlich gesehen wie du jetzt. Ja? Sie waren nah beisammen. Hamilton war der Schnellere insgesamt über das Rennwochenende, auch wenn Leclerc dann im Qualifying zur Stelle war und ihm da einen Platz weggeschnappt hat. Aber ja, 7 Punkte für Leclerc, 8 Punkte für Hamilton. Damit kann ich deutlich besser leben als mit deinen 6 oder 9. Aber entscheidend ist ja, was ihr denkt. Lasst es uns sehr gerne wissen in den Kommentaren.
Alles klar, dann machen wir den Abschluss jetzt mit Mercedes natürlich als Spitzenreiter. Mhm. Und dementsprechend George Russell und Andrea Kimi Antonelli. Erster, also Pole für George Russell natürlich. Ihr wisst ja alle, aus Gründen gehen wir gleich darauf ein. Und Platz 1 dann geholt im Rennen auch. Andrea Kimi Antonelli leider nur Vierter und Dritter dann im Rennen. Also erstmal 10 Punkte für Russell und 8 für Antonelli. Ich finde, man kann jetzt viel darüber diskutieren, also vorweg gesehen. Ich finde es nicht gut, dass nicht entweder rote Flagge, also rote Flagge wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, aber doppelt geschwenkte Flaggen gleich eingesetzt worden sind, nachdem Max Verstappen da abgeflogen ist. Wir wollen nicht sehen, dass jemand... Und dieser Zufall kann immer passieren, direkt an der gleichen Stelle abfliegt, dann in Verstappen rein und dann ist das
Fiasko. Siehe Japan, Jules Bianchi und so.
Ja, ja, das, der Kamerad ist ja dann von uns gegangen in sehr, sehr ähnlichen Umständen. Nicht schön und das sollte man besser regeln. Und trotzdem muss man sagen, wenn man so ein eiskalter Haudegen ist wie George Russell, und das kann man ihm nicht absprechen, einfach es ist, ja, der ist mit allen Wassern gewaschen, der ist gerade, also von dieser Cleverness im Rennen her, ist der auf, ich sage jetzt nicht vom Talent, ne? Nicht, dass mir das jetzt falsch ausgelegt wird, da finde ich, muss er sich noch ein bisschen länger beweisen, aber das ist schon vergleichbar mit dem Alonso oder mit einem Senna oder den ganzen Leuten, die halt wirklich alles irgendwie im Register haben. Und der sagt
sich dann
halt,
okay, Sainz, genauso.
Schumacher hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Ne? Der weiß ganz genau in dem Moment, zack, das sind also keine doppelt geschwenkten gelben Flaggen, das ist nur einmal, okay, ich weiß, ich muss nur einmal kurz lupfen, das reicht aus und ich werde auch keine fette Strafe dafür bekommen. Ich habe also keine großen Konsequenzen zu erwarten im schlimmsten Fall und dann mache ich das einfach und meine Runde ist so schnell. Dieses Zehntel, das ist kein Problem. Also das ist erstmal das Erste. Zweitens war er, soweit ich da informiert bin, auch schneller unterwegs generell auf der Runde als Antonelli. Also selbst wenn Antonelli das Gleiche gemacht hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er da noch vor Russell gelandet worden wäre. Und Russell hat da keinen Fehler gemacht, aber ich sehe den Fehler ganz klar im System. Das vorweg gesagt und dementsprechend diese Cleverness und dass er es im Rennen dann auch gut gemanagt hat, obwohl Antonelli dann von der Race Pace wieder ein bisschen schneller war, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? Ich glaube nicht. Okay.
Aber ich zücke gleich wieder Daten.
Es gibt ja da verschiedenste Rechenarten. Du hast ja jetzt dann die mit den ausgerechneten Outlets und so.
Rundenzeiten, ja. Ja, genau, die sind da rausgerechnet. Aber tatsächlich, ich kann es da schon mal vorwegnehmen, der Abstand von Russell zu Antonelli war größer als zwischen Hamilton und Leclerc übrigens. Bei den Ferrari-Piloten haben wir gerade 300stel gehabt, hier sind es 400stel im Schnitt, die Antonelli tatsächlich langsamer war, und das widerspricht dann auch allen, die gesagt haben, ja, Antonelli war eigentlich der Schnellste und bla bla bla. Nee, war er nicht an diesem Wochenende. Ja.
Okay, ich bin bei, dass ich bei Sky nochmal eine andere Tabelle gesehen hatte, aber das war dann sicherlich dann auch wieder eine andere Rechenart, aber sei es wie sei, also Russell hat es auf jeden Fall super gemacht und Antonelli hat eben nicht das Maximum rausgeholt, dementsprechend kann ich nicht anders als Russell die 10 von 10 zu geben, er hat halt einfach alles rausgepresst, was irgendwie drinnen war. Es wird spannend, ja, jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen näher zusammengerückt, Silverstone ist natürlich jetzt auch sein Heimrennen, da sollte er eigentlich dann auch mit einem Erfolgserlebnis rausgehen versus den Teamkollegen und dann ist es schon wieder relativ knapp, also es ist auf jeden Fall eine schöne WM und das ist erstmal das Wichtigste, wir haben noch ganz viele Rennen vor uns und ich freue mich schon auf das letzte Saison, Drittel und Viertel, das kann sehr, sehr gut werden, warten wir aber mal ab und jetzt natürlich erstmal das Wichtigste, die Punkte von Dave und dann haben wir das Ganze auch im Kasten hier.
Total wichtig, ja. Die sind nämlich genauso wie bei dir, auch von mir kriegt George Russell völlig verdient die Bestnote, 10 von 10. Und Antonelli kriegt auch eine 8 von mir. Was ich gerne noch erwähnen würde, also wir haben ja schon anhand der Daten gesehen, dass Antonelli langsamer war als George Russell, im Rennen zumindest, im Qualifying, aber auch, das belegt nicht zuletzt eben die Startposition. Du hast es gesagt, auch Antonelli hat da einen Fehler gemacht, hat auch selber zugegeben. Er hat zwar auch genauso wie Russell übrigens gewusst, dass er hätte lupfen können, wenn es einfach gelb gewesen wäre. Es war ja auch einfach gelb, aber Antonelli hat sich verguckt. Er ist davon ausgegangen, dass da doppelt gelb geschwenkt angezeigt wurde. Also er hat nicht genau hingeschaut, hat deswegen gleich die Runde abgebrochen, weil unter doppelt gelb geschwenkten Flaggen jede Runde ohnehin automatisch nicht gewertet wird und abgebrochen wird sozusagen. Da ist er da einfach von falschen Tatsachen ausgegangen und das war ein Fehler, den hat er gleich eingestanden nach dem Qualifying, sowas würde ihm mit Sicherheit nicht nochmal passieren und auch im Rennen hat er Fehler gemacht, auch das hat er dann unumwunden zugegeben, er war in den ersten Runden ein bisschen ungestüm unterwegs, hat er zum Beispiel auch dann direkt im Podcast-Room gesagt, da wo die Top-3-Piloten vor der Siegerehrung warten, hat er auch schon gesagt, so in den ersten Runden war ich ein bisschen neben der Strecke hier und da, es werden da auch immer die Highlights gezeigt, auch
ein paar Mal in der Strecke gewesen, so gefühlt viermal in einer Runde.
Ja, genau. Und das hat er dann auch gleich alles gesehen, aufgezählt und selber so gelacht, so, oh Mist, da war ich schon wieder daneben. Achtung, Achtung, hier war ich auch nochmal daneben. Und ist aber völlig in Ordnung, ja. Sowas passiert. Er hat gesagt, er war ein bisschen zu heiß, Adrenalin hat ein bisschen gekocht und er wollte halt mehr, als er da eigentlich dann hätte schaffen können. Und Toto Wolff hat es ja auch ganz gut zusammengefasst. Ihm ist es lieber, dass er so ein Rennpferd hat, dass er ab und zu mal zügeln muss, als wenn er da irgendwie einen Esel im Stall hat, weil den kriegst du nicht schneller. Ja?
Ja.
Ein Esel bleibt ein Esel und so ein Rennpferd, das kriegt man dann im Notfall dann auch wieder eingefangen ein bisschen. Und Antonelli ist auf jeden Fall das Rennpferd in dieser Metapher. Aber alles gut, er hat trotzdem einen Podiumsplatz eingefahren. Und der Abstand ist zwar kleiner geworden in der WM, aber jetzt nicht, kein Riesenunterschied. Ja. Er hat trotzdem sehr, sehr gute und wertvolle Punkte im Sinne der WM gesammelt. Ich glaube, an seinem Selbstbewusstsein wird das nicht gekratzt haben, dieses Rennwochenende. Das war völlig in Ordnung so. Er hat ein paar Fehlerchen gemacht. Die haben sich dann halt auf ein Rennwochenende gehäuft und vielleicht zeigt er dann in Silverstone wieder eine andere Leistung. Wenn er da George Russell entzaubert und in den Schatten stellt, dann brennt bei den Briten auf jeden Fall der Baum.
Ja, 40 Punkte weiter vor Russell in der Vorsprung. Also wenn er da in Silverstone vor Russell ins Ziel kommt, dann hat er schon sehr, sehr viel geschafft. Und wir haben es auch geschafft jetzt mit dieser Episode. Schön, dass ihr dabei wart bis zum Ende. Großes Dankeschön an alle, die abonnieren und natürlich auch die sich für eine Kanalmitgliedschaft entscheiden. Wie gesagt, wir nehmen jetzt unsere monatliche Community-Folge auf und hauen die auch direkt raus. Und da freue ich mich jetzt schon sehr auf die Fragen, die da unsere Mitglieder ab Teamstufe Teammanager stellen können. Ja. Da freue ich mich immer, es ist sehr unterhaltsam. Manchmal Wissensfragen, manchmal auch einfach zu unserem persönlichen Leben zum Beispiel. Also, ich bin gespannt, was ihr habt und wir sehen uns dann entweder dort oder im nächsten Video oder in den Kommentaren. Bis dann. Ciao.